Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast. Das ist die Schriftstellerin und Journalistin Gabriele von Arnim, die jetzt nach Bestsellern wie Das Leben ist ein vorübergehender Zustand ein neues Buch mitgebracht hat. Abschied leben, Tagebuch eines Zeitgefühls heißt es. Und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen. Hallo, guten Morgen, Gabriele von Arnim.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wir lernen Sie in diesem Buch als Tagebuchschreiberin kennen. Haben Sie denn heute Morgen auch schon was in Ihr Tagebuch geschrieben?
Nein, das ist ganz merkwürdig. Nachdem ich ein Jahr so intensiv Tagebuch geschrieben habe, schreibe ich im Moment fast gar nichts. Und es fehlt mir. Also ich will das jetzt auch wieder anfangen. Es ist so diese typische Geschichte, wenn man schreibt und denkt, veröffentlicht zu werden, dann ist das ja Arbeit. Und jetzt wäre es Vergnügen. Und ich erlaube mir das Vergnügen nicht. Also etwas preußisch verrückt.
Das soll ja auch so eine gute Morgenroutine sein, liest man immer wieder, dass man morgens erstmal was schreiben soll. Was machen Sie denn morgens so als Routine?
Leider habe ich eine ganz schlechte Routine. Ich mache als erstes das Telefon an und gucke die Nachrichten an. Und das ist keine gute Idee. Also ich kenne tatsächlich Leute, die zwar nicht unbedingt das Tagebuch schreiben, aber die Gedichte lesen oder die erstmal meditieren oder Atemübungen machen. Bei mir ist morgens der erste Griff nach dem Telefon und gucken, ob die Welt noch da ist oder nicht. Und das ist nicht sehr bekömmlich. Ich will das immer ändern. Aber bisher habe ich das noch nicht geschafft. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es.
Ja, aber das macht Ihr Tagebuch auch so interessant, dass Sie so an aller Welt, an allen Nachrichten interessiert sind. Und warum das irgendwie sich in diesem Tagebuch und wie niederschlägt, darüber sprechen wir gleich, Gabriele von Arnim, über Ihr neues Buch Abschied leben. Abschied leben heißt das neue Buch von Gabriele von Arnim, die heute hier bei mir in der Lesart zu Gast ist. Und Abschied, das ist so ein scheinbar trauriger Begriff, zumindest melancholisch würde ich sagen. Aber Sie zeigen schon gleich in der Einleitung, das hat eigentlich auch eine positive Seite. Das kann ja auch befreiend sein, wenn etwas zu Ende geht. Hat Sie diese Ambivalenz auch so an dem Thema gereizt?
Ja, das Thema, wenn Sie so wollen, liegt ja in der Luft. Also wir leben in Zeiten des Abschieds, darauf kommen wir ja sicher noch. Ich lebe in Zeiten des Abschieds, ich werde dieses Jahr 80. Und ich finde tatsächlich Abschied irgendwie auf der einen Seite immer wieder sehr, sehr schwierig, weil wir nehmen Abschied von Dingen, die gewohnt sind und in denen wir leben und bequem leben. Und andererseits, wenn wir den Abschied selber gestalten, wie herrlich. Ich meine, dann ist doch die Sehnsucht auch Teil des Abschieds. Weil wir sagen, ah, jetzt fängt was Neues an und mal sehen, wie das ist und wen treffe ich und was für einen Job nehme ich und oder habe ich oder werde ich haben und in welcher Stadt werde ich leben. Also all diese Ungewissheiten, vor denen wir immer so ein bisschen Angst haben, aber uns ja auch darauf freuen. Also ich sage immer, die Freiheit der Ungewissheit, das ist etwas, was wir auch, glaube ich, lernen sollten. Denn das werden wir immer mehr leben, also in unserer Gesellschaft und im Leben sowieso. Also ich habe ja keine Ahnung, wie lange das Leben noch geht. Ich muss ja mühsam erstmal begreifen, dass es wirklich vergänglich ist. Aber das ist ja auch wieder etwas, was ich aufregend finde, dass man sich auch immer noch wieder verändert, also auch im hohen Alter, dass irgendwie diese Fluidität, die ja auch viel mit Abschied zu tun hat, also ich habe mich von so vielen Ich-Gestalten schon verabschiedet, wer weiß, was noch alles kommt. Und der letzte Abschied, naja, schauen wir mal.
Sie haben ja lange auch für große Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, auch 10 Jahre lang aus New York berichtet. Und wir kennen Sie hier auch ja als langjährige Literaturkritikerin. Und Sie haben eben in diesem Tagebuch auch nicht nur sich selbst im Blick und was Abschied für Sie als älterer Mensch heißt, sondern schauen eben auch dauernd in die Welt hinaus. Sie haben es ja gerade schon gesagt, morgens der erste Blick ist ins Handy. Was ist so los? Haben Sie eigentlich diesen Blick auf so politische Bewegungen, so quasi internalisiert?
Ja, ich glaube ja. Also ich war immer schon sehr interessiert an der Politik. Ich bin seit Jahrzehnten besorgt über das, was hier passiert, auch in Deutschland. Ich habe neulich mal eine Rede gelesen, die ich 1992, glaube ich, gehalten habe. Und ich habe gedacht, die könnte ich heute wieder halten. Also Warnung vor Rechten und so weiter und so fort. Und ich war so deprimiert, nachdem ich die gelesen habe, weil ich gedacht habe, was haben wir eigentlich geschafft in diesen Jahrzehnten? Aber das ist natürlich ein Abschied von der Illusion, dass ich wirklich was ändern könnte. Aber das hindert mich nicht daran, immer wieder zu glauben, es doch jedenfalls versuchen zu sollen. Und ich glaube, ich bin sowieso so jemand, der auch aufgrund der Gegebenheiten immer wieder versucht, wirklich zuversichtlich zu sein, Hoffnung zu haben, Dinge in Bewegung zu setzen, Ich glaube, ich bin sehr auch ein handelnder Mensch. Also das finde ich einfach wichtig. Und dafür muss ich ja wissen, was los ist, damit ich weiß, was ich denn vielleicht tun könnte. Vielleicht kann ich auch gar nichts tun. Also meine Heroin ist ja Patti Smith, diese Rocksängerin und Aktivistin. Und die hat neulich gesagt, naja, es kann nicht jeder auf eine Demonstration gehen oder eine Demonstration überhaupt organisieren. Aber jeder kann versuchen, ein guter Mensch zu sein. A good person. Und dann hat sie gesagt, selbst das strahlt schon aus, selbst das ist wichtig. Und ich bin auch so jemand, die so vom Kleinen-Kleinen ausgeht. Also ich bin überzeugt davon, dass wenn wir im Kleinen anfangen, wir auch schon das kosmische Gleichgewicht wiederherstellen können. Mhm. Also das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine gute Person bin, aber so der Versuch jedenfalls irgendwie ein anständiges und oder ein Leben mit Anstand zu führen, sagen wir es mal so, und auch mit hoffentlich Mitgefühl und ein Miteinander mitzugestalten. Also das sind alles Themen, die mich sehr interessieren, gerade angesichts des großen Desasters, das wir ja seit Jahren erleben.
Ich wollte gerade sagen, damit setzen Sie sich auch viel auseinander. Das Buch fängt an am 24. November, also 3 Wochen nach der amerikanischen Wahl, als Donald Trump nochmal zum US-Präsidenten gewählt wurde. Der taucht auch dauernd auf. Ihre Lektorin sagt auch zwischendurch mal, streichen Sie das doch mal raus, aber Sie machen es dann doch nicht. Aber ich selbst habe auch gemerkt, man ist da wie so ein Junkie, hängt man da an diesen immer wieder unglaublichen Neuigkeiten, die ja quasi fast alle paar Stunden kommen. Man muss sich da schon auch mal Pausen gönnen oder nicht? Machen Sie das auch?
Ja, das mache ich natürlich, aber dieses zu viel Trump, das habe ich gut verstanden, als sie gesagt hat, zu viel Trump im Text. Und neulich hat mir auch jemand gesagt, der das Buch schon gelesen hat, zu viel Trump. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Trump, dieser wahnsinnige Mensch, ist der mächtigste Mann der Welt. Mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und der ist ja nicht aus Versehen dahin gekommen, sondern weil 77 Millionen Menschen ihn gewählt haben. Das heißt, wir müssen uns auch mit Gesellschaftsmodellen auseinandersetzen. Und ja, natürlich versuche ich immer wieder diese Widersprüchlichkeit des Lebens irgendwie, ich lebe sie ja sowieso, leben wir alle die Widersprüchlichkeit, dass wir auf der einen Seite, weiß nicht, gehen wir wunderbar essen irgendwo und haben die herrlichsten Spaghetti und auf der anderen Seite reden wir über die Straße von Hormuz im Moment. Aber das muss auch sein. Ich muss ja irgendwo wieder Kraft schöpfen. Ich muss ja irgendwo wieder hingehen können, wo ich zur Ruhe komme und wo eine innere Ruhe da ist. Denn ich habe wirklich ein Motto und das nehme ich sehr ernst. Und das heißt, ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten. Denn damit helfe ich niemandem, auch nicht mir selbst. Und das versuche ich auch wirklich zu leben und versuche, wie gesagt, beides zu leben. Für mich ist, wenn ich im Sommer schwimmen gehen kann im See, dann ist die Welt für eine Stunde vollkommen in Ordnung. Und das ist so wunderbar, im Wasser zu liegen, auf die Wolken zu gucken. Hoffentlich Wolken, ich liebe Wolken. Und dann kann ich einen Augenblick Herrn Trump und wen sonst noch alles vergessen.
Aber Trump lehrt uns ja auch uns von vielen Sachen, von vielen Ideen und Gewissheiten zu verabschieden als Menschen bestimmter Generationen vor allem oder auch als Europäer, also Abschied von der transatlantischen Freundschaft und so weiter. Fällt es Ihnen dann nicht manchmal schwer, zuversichtlich zu bleiben?
Ja, total. Das ist wirklich, deswegen habe ich ja auch mal irgendwann mal geschrieben über die Kunst der Zuversicht, weil man die Kunst wirklich immer üben muss, die Kunst der Zuversicht. Weil es unglaublich schwerfällt. Ich habe 10 Jahre in Amerika gelebt. Das heißt, ich habe in New York gelebt. Es ist eigentlich nicht Amerika, aber trotzdem ist mir das Land natürlich sehr nah. Und ich bin so ein Stückchen amerikanisiert worden in der Zeit. Und es ist ja nicht nur die transatlantische Freundschaft, sondern es ist auch dieses Gefühl, da gibt es eine Schutzmacht für uns. Also nach dieser Rede von Vance, die er in Davos damals gehalten hat, da habe ich richtig Panik bekommen. Ich habe wirklich da gesessen und habe gesagt, wir sind jetzt ausgeliefert. Wir sind jetzt ein Spielball der Weltmächte und wir sind ausgeliefert. Und musste erstmal sozusagen selber auch wieder kommen in dieses Gefühl, ich kann zwar die Welt nicht ändern, aber ich kann im Kleinen. Und auch das ist die Welt. Wir sind die Welt. Wir sind ja alle die Welt. Insofern, wenn wir jetzt uns alle verabschieden ins Kämmerchen und sagen, lohnt sich ja doch nicht, ich kann ja doch nichts tun, dann ist das wirkliche Desaster, weil dann lassen wir die anderen tun. Dann lassen wir die tun, die uns tatsächlich ins Unglück stürzen. Deswegen glaube ich tatsächlich, jeder muss auf irgendeine Art und Weise Verantwortung übernehmen für, ja, nicht nur sein Leben, sondern auch tatsächlich für seine Umgebung, also für die Menschen drumherum. Und das kann man ja nur versuchen. Man schafft es ja auch nicht immer. Ich schreibe auch immer wieder, wenn ich irgendwie wieder so anfange, ein bisschen zu moralisieren, sage ich immer, man kann es ja jedenfalls versuchen.
Also das ist eine, finde ich, sehr spannende Ebene in Ihrem Tagebuch eines Zeitgefühls, dass Sie eben so die ganze Welt im Blick haben. Aber dann eben auch die andere Seite, dass Sie sagen, Abschied nehmen ist ja auch ein Einüben auf diesen letzten endgültigen Abschied, den Tod. Da musste ich dran denken, ich hatte neulich das neue Buch von Siri Höstwedt gelesen über den Tod ihres Mannes, Paul Auster. Und da schreibt sie drin, er hatte sich so richtig vorgenommen, ich will so gehen, dass ich selbst das quasi hätte bewundern können. Ist das vielleicht auch eine gute Übung? Ich fand das irgendwie einen ganz guten Gedanken, also an seiner eigenen Haltung zu arbeiten.
Das ist bei mir anders. Also ich möchte nicht bewundert werden dafür, wie ich sterbe, sondern ich möchte erlöst sterben. Ich möchte so sterben, dass ich nicht mehr Ballast mitnehme ins Jenseits. Also was immer da los sein mag im Jenseits, das wissen wir ja nicht. Das erzählt uns ja niemand leider. Sonst könnte man sich ja schon mal ein bisschen vorbereiten. Und da ich ein Control-Freak bin, will ich natürlich immer vorbereitet sein.
Außer die Literatur, die könnte das. Und die sagen Sie ja auch, Literatur ist zum Beispiel auch so ein Einüben in Abschied.
Ja, natürlich.
Da könnte man sich das ja vorstellen.
Da kann man sich das vorstellen. Und ich stelle mir sowieso den Tod sehr oft vor. Also ich beschäftige mich natürlich sehr mit dem Tod. Ich war beim Sterben meines Mannes dabei und bei seinem Tod. Und der eigene Tod ist ja nun auch irgendwann, klopft an die Tür. Aber ich will nicht bewundert werden, sondern ich möchte gehen können. Ich möchte wirklich, ich stelle mir manchmal vor, es ist irgendwie das Meer und ein Wind nimmt mich mit. Also, und es gibt so einen Satz, das heißt, sich auflösen im Cosmic Swirl, also so im kosmischen Strudel. Also ich habe dann immer so Bilder im Kopf, wie ich es mir vorstellen könnte, wie es passieren könnte, finde mich dann wahnsinnig naiv, weil Wittgenstein war es, glaube ich, der gesagt hat, Sterben ist ein philosophischer Akt und ich schreibe dann immer meine kleinen harmlosen Drehbücher, aber es beschäftigt mich natürlich sehr und ich stelle mir vor, wie es denn sein könnte und wie ich mich so weit vorbereiten kann, dass ich tatsächlich sage, ich bin soweit, I'm ready.
Aber das tun Sie offenbar mit einem gewissen Frohsinn, denn Sie schreiben, wir Alten müssen uns bis oben hin mit Freude auffüllen. Das fand ich super, diesen Gedanken, das schreibe ich mir auch selber raus aus Ihrem Buch, weil ich finde, auf den Straßen, gerade hier in Berlin, trifft man doch ziemlich viel griesgrämige ältere Leute. Wie machen Sie das? Was bereitet Ihnen Freude, außer im Seeschwimmen, was ich sehr gut nachvollziehen kann?
Ja, das ist tatsächlich ein Satz einer amerikanischen Freundin, die hat gesagt, we have to fill ourselves with joy and give it off to family, friends and others. Und das nehme ich sehr ernst als Aufgabe, dass man gerade was die jüngere Generation angeht, also Kinder, Enkel, Freunde, was auch immer, dass ich nicht diejenige sein sollte, die da jammert und verzweifelt und sagt, die Welt ist am Ende, wie schrecklich, sondern dass ich diejenige bin, die sagt, lass uns doch mal gucken, was wir machen können. Lass uns doch mal gucken, wo wir Vergnügen haben. Lass uns doch mal im Park spazieren gehen. Lass uns doch mal den Enten zugucken. Lass uns doch mal, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Wolken zugucken. Ich kann Stunden sitzen und Wolken zugucken. Das sind alles so Dinge, die bringen mir ein großes Vergnügen und natürlich die Literatur und andere Menschen.
Also wollte ich gerade sagen, wir kennen Sie ja hier als Kritikerin. Ich bedauere das, dass Sie gar nicht mehr zu mir ins Studio kommen. Was haben Sie denn zuletzt mit Freude gelesen?
Elizabeth Strout, erzähl mir alles.
Jetzt habe ich auch zu Hause liegen, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, und ich habe Hustwer zu Hause liegen und freue mich auch schon drauf, ja, was Sie gerade gelesen haben.
Genau. Und treffen uns im Sommer zum
Und die Schwimmen. Strout ist einfach herrlich, weil die ist so eine lebenskluge Person und kommt so scheinbar schlicht daher. Und das sind wirklich tiefe Einsichten, die man da lernen kann aus ihren Büchern. Und sie schreibt es auf so eine liebenswürdige Art und Weise. Also man fühlt sich auch so als Mensch so aufgenommen in ihren Büchern.
Das könnte man auch über Ihr Buch sagen, Gabriele von Arnim. Vielen Dank, dass Sie hier zu Besuch gekommen sind und danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und das neue Buch von Gabriele von Arnim ist unter dem Titel Abschied leben, Tagebuch eines Zeitgefühls beim Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 272 Seiten und kostet 24 Euro.
Neue Krimis.
Also Ma ist der einzige nicht korrupte Polizist von Haiti und muss zu seiner Erschütterung den Tod der Tochter seiner Lebensgefährtin aufklären. Das Mädchen, der Leiche wie Müll entsorgt worden ist, ist deutlich einem ekelhaften Ritualmord zum Opfer gefallen. Also Mars Ermittlungen führen dann zu noch mehr Morden nach dem gleichen Modus operandi. Und die Spur führt zu einer Art Loge mächtiger Männer, die seit dem 18. Jahrhundert existiert, und deren Mitglieder ihren perversen Gelüsten frönen, um damit ihre Macht zu vergrößern und zu festigen. Die Macht dieser Sekte, die basiert nicht, wie man es erwarten würde, von Haiti eben diesmal nicht auf Voodoo, sondern auf sehr wahnwitzigen christlich-satanischen Bräuchen. Denn die Unterdrückungsmechanismen, denen die haitianische Gesellschaft ausgesetzt ist, die sind sehr vielfältig und alle basieren auf krasser Gewalt. Also der Plot von diesen 94-Seiten-Erzählung, das ist eigentlich fast eher eine Novelle, der ist absichtsvoll nicht sehr subtil gehalten. Subtilität wäre auch in diesem Blutrausch völlig fehl am Platz. Haiti, und das entspricht so der realen Situation des Jahres 2023, Haiti ächzt richtig unter dem Terror der Gangs und den Warlords, dem eine schwache, korrupte Regierung gar nichts mehr entgegenzusetzen hat. Es ist also so katastrophal, dass sich Assemar in seiner Verzweiflung sogar schon die Diktatur, die er nun wirklich verabscheut hat, zurückwünscht, weil die Scheindemokratie, die da im Moment herrscht, völlig versagt. Also Ma, das wissen wir, der kann die Zustände sowieso nur im Dauersuff vertragen. Aber jetzt greift er noch konsequenter zu extremer Gewalt. Hoffnung für sich selbst schließt er aus, am Ende glimmt ein Fünkchen. Aber bisher waren die Bücher von Gary Victor immer noch bizarr, grotesk, hatten oft makabre Komik. Aber davon ist in dem Roman gar nichts mehr zu spüren. Das ist straight durcherzählt. Und da macht es Sinn, dass Victors Prosa diesmal kreolisch ist. Die Sprache kommt jetzt ganz direkt, ganz knapp, ganz karg, roh eigentlich und ungeschlacht so daher. Und das ist auch sehr sinnvoll, denn die Rettung, die ich angedeutet habe, die ich jetzt aber nicht spoilern möchte, die am Ende kommt, die sitzt zutiefst in der kreolischen Wurzeln der haitianischen Volkskultur. Und insofern ist Erschütterung nicht nur zutiefst erschütternd in der Tat, sondern das ist brachiale Literatur über brachiale Verhältnisse, entstanden wirklich aus tiefster Verzweiflung. Und das ist nicht schön, aber schon noch so ist gut.
Gary Victors Kriminalroman Erschütterungen hat Peter Trier aus dem haitianischen Kreolisch übersetzt. Und das Buch ist bei Litradukt erschienen. Es hat 94 Seiten und kostet 13 Euro und ist im April neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste vorgestellt, hat Thomas Wörthi. Und mehr neue Krimis finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und wenn Sie unsere Krimi-Bestenliste regelmäßig per Mail bekommen möchten, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über die ETA und ihren brutalen Kampf für ein unabhängiges Baskenland hat Fernando Aramburu den vielgelobten Roman Patria geschrieben. Der Autor, selbst Katalane, lebt seit 3 Jahrzehnten in Hannover und von dort aus beschäftigt er sich immer wieder literarisch mit der Geschichte seines Landes. Ob das auch in seinem neuen Buch Fabula so ist, weiß Dirk Furich. Worum geht's denn? Knüpft das Buch an Patria an? Ist das so eine Art Fortsetzung?
Es ist keine Fortsetzung. In Patria hatte Fernando Aramburu ja ein großes Panorama dieses gewaltsamen Kampfs im Baskenland aufgeblättert. Und in dem neuen Roman nimmt er jetzt 2 einzelne Personen in den Fokus, und zwar 2 junge Menschen, junge Männer, so Anfang 20, Asier und Joseba, die diesen Kampf, die ja durchglüht sind von diesem Freiheitskampf, die sind aus ihrem kleinen baskischen Dorf Hals über Kopf nach Frankreich geflüchtet, weil sie sich von der Polizei verfolgt glauben. Sie fühlen sich im Untergrund, was ihrem Selbstbild als antikapitalistische Nachwuchsrevoluzzer ganz gut entspricht.
Und was treiben die 2 jungen Männer dann in Frankreich? Da sind sie ja dann quasi außerhalb des Zugriffs der spanischen Sicherheitsbehörden.
Sie sind vor allem gelangweilt in ihrem Versteck in der Nähe von Toulouse in einer kleinen Stadt Albi und bekommen da von der Außenwelt gar nicht so richtig was mit. Das ist ein bisschen unglaubwürdig im ersten Moment, denn die Handlung setzt im Jahr 2011 ein. Und selbst auf einem abgelegenen Bauernhof in Südfrankreich könnte man also Mobiltelefone haben, Internet oder zumindest Rundfunknachrichten. Also das ist so ein bisschen klein, ein bisschen sehr, sehr fabuliert in diesem Fabula-Roman. Die beiden Jungs, die brennen darauf, von den Ausbildern der ETA mit Schusswaffen versorgt zu werden. und in deren Gebrauch instruiert zu werden, aber da meldet sich einfach keiner, niemand lässt was von sich hören. Und ja, da trainieren sie selbsttätig und üben die Exekution eines Klassenfeinds, eines bösen Unternehmers an einem Huhn. Also sie üben es, scheitern aber daran, weil sie kein Blut sehen können. Also man spürt schon, Fernando Aramburu zeichnet diese beiden Möchtegern-Freiheitskämpfer mit einem feinen Spott. Der eine, Joseba, ringt mit seiner Fettleibigkeit, die ihn gänzlich ungeeignet für ein entbehrungsreiches Leben undercover erscheinen lässt. Er muss auch immer an seine Freundin denken, die er schwanger im Heimatdorf ohne ein Wort zurückgelassen hat. Und Asier, der andere, gibt sich als intellekter Kopf dieses Duos, der selbst das Warten in Schlamm und Hühnerdreck interpretiert als heroische Tat im revolutionären Kampf. Und in seinen vulgär-marxistischen Ausführungen ordnet er jede emotionale Regung der guten Sache unter. Zitat: Glücksgefühle machen die Menschen dumm, sie vergessen zu kämpfen, sie werden faul. Die Glücklichen denken nur an Konsum und Swimmingpools, an Urlaub, Strand und Disco. Das ist nichts anderes als Unterstützung des repressiven Systems. Genau das will die herrschende Klasse doch. Also wir haben es hier mit zeitgenössischen Wiedergängern von Don Quixote und Sancho Panza zu tun, so ein bisschen.
Also klingt auch so eher komödiantisch. Sind das so zwei so naive Kerle, also zwei unbedarfte Tölpel eigentlich?
Ja, sie sind nicht ganz unbedarft, aber sie sind tatsächlich Tölpel. Also sie fantasieren sich in etwas hinein, was man von Cervantes eben als den Kampf gegen die Windmühlen kennt. Das Ganze ist eben auf diesem stinkenden Hühnerhof angesiedelt in der Nähe von Toulouse mit einem französischen Ehepaar, das auch so alte kommunistische Vergangenheit hat, aber jetzt überhaupt nichts mehr damit zu tun hat. Die keifen sich nur an, haben Seitensprünge und bilden irgendwie so eine komödiantische Elendskulisse für diesen ganzen, für den Roman.
Aber diese ganze Komödie, die spielt ja offenbar trotzdem vor so einem politischen, zeitgenössischen Hintergrund.
Das tut sie, aber das kommt leider in dem Buch so ein bisschen zu kurz. In Patria, wenn man sich daran erinnert, war wirklich dieser Kampf der ETA für Loslösung von Spanien, also dieser baskische Befreiungskampf, war ja sehr explizit drin, das konnte man erspüren, die ganzen politischen Zusammenhänge. Das ist hier so ein bisschen sehr am Rande. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die sind so abgeschottet von der Welt und so abgeschottet ist irgendwie die Romanhandlung von dem, was außerhalb passiert. Also man kriegt zwar mit, oder man muss es sich eigentlich selber noch dazu anlesen, wann hat eigentlich die ETA die Waffen niedergelegt? Das war 2011 und ein paar Jahre später hat sie sich komplett aufgelöst. Das kommt hier nur wirklich in kleinen Andeutungen zur Sprache und so verliert sich dieses Buch auch ein bisschen in den Details vom Hühnerhof mit den ganzen Tölpeleien, die die beiden da veranstalten. Dann geht es weiter in so eine Art Roadmovie, denn sie kehren zurück ins Baskenland, da gibt es dann viele Überfälle, also so Ladendiebstähle und sie wurschteln sich so durch. Aber das ist alles so ein bisschen sehr detailreich und verleppert sich so ein bisschen. Also dieses große politische, dieser politische Rahmen, den vermisst man in diesem Fabula-Buch, gerade wenn man das vergleicht mit dem großen, wichtigen Roman Patria ein bisschen.
Dirk Fuhrig über den neuen Roman von Fernando Aramburu. Fabula heißt er, aus dem Spanischen übersetzt hat das Buch Willi Zurbrücken und erschienen ist es beim Rowohlt Verlag. In Frankreich ist die Verlagswelt in Aufruhr. Wir haben ja schon gestern darüber gesprochen, über 150 Autorinnen und Autoren, darunter so Bekannte wie Virginie Despentes und Frédéric Becbédère, wollen den Verlag Grasset verlassen aus Protest gegen die Entlassung des bisherigen Geschäftsführers und vor allem gegen die Übernahme des Hauses durch den ultrakonservativen Milliardär Vincent Bolloré. Dirk Fuhrig ist da drin in dieser Sache. Die ganze Geschichte schlägt ja offenbar weiterhin hohe Wellen.
Ja, in Paris beginnt ja jetzt gerade das große Festival du Livre im Grand Palais, literarisches Großereignis. Da wird natürlich über nichts anderes gesprochen als über diesen wirklich großen Skandal, dieses Beben in der Verlagswelt. Und das dringt auch in die Verlagswelt hierzulande. Nur ein Beispiel, Olivier Gaze, Bestsellerautor, man kennt ihn von dem Mengele-Roman, ist gerade auf Lesereise in Deutschland hat gestern sein Buch, sein neues Buch, Die Welt in ihren Händen, hier in Berlin vorgestellt. Und da war das natürlich auch im Gespräch ein großes Thema. Olivier Gaes war einer der Ersten, der gesagt hat, ich verlasse Grasset. Und er hat auch mir gegenüber sehr starke Worte zu diesem Rausschmiss Olivier Noras, des Verlegers, gefunden. Der Rauswurf von Olivier Ra ist, kann man gar nicht rechtfertigen, er ist inakzeptabel. Man schneidet einem Monument der französischen Literatur nicht den Kopf herab aus einer Laune heraus. Und Gaes spricht sogar von der Ermordung eines bedeutenden Hauses zum eigenen Vergnügen. Und er meint natürlich Vincent Bolloré, den Milliardär, den Eigentümer, der jetzt das handstreichartig vorgenommen hat, den Verleger zu ersetzen. Und neben den Autoren haben jetzt auch viele Verleger in Frankreich sich geäußert. Es gibt eine Petition, die nochmal einen größeren Kontext aufmacht, denn also sie gehen darauf ein, dass das nicht nur ein Ereignis ist, das die Verlagswelt betrifft, sondern die ganze Gesellschaft. Unterschrieben haben Antoine Gallimard, der große Konkurrenzverlag von Grasset, aber auch zum Beispiel Françoise Nissen, das ist die Verlegerin von Akt Süd, einem sehr, sehr wichtigen Verlag in Arles, das war die ehemalige Kulturministerin. Oder Arnaud Nourry hat sich stark geäußert. Er war bis 2021 bei Hachette, zu dem Grasset gehört, zu dieser Verlagsgruppe, und ist damals auch im Streit gegangen. Theresa Cremisy ist auch ein bekannter Name, Verlegerin von Michel Houellebecq. Also alle Verleger stehen praktisch gegen diese Entscheidung bei Grasset und haben sich da entsprechend stark geäußert. Sie warnen vor einem Verlust der Demokratie, Verlust der Vielfalt im Verlagswesen, gerade bei sinkenden Leser, bei einer sinkenden Leserschaft. Also
jetzt wollen ja so viele Autoren scheinbar den Verlag verlassen, aber geht das überhaupt so einfach?
Ja, das ist die große Frage, das weiß man nicht. Die Unterschiede sind natürlich bei den einzelnen Verträgen sehr, sehr groß. Es ist die Frage, was ist mit der Backlist, den alten Büchern, die schon in dem Verlag erschienen sind. Es wird geprüft, ob es eine Sammelklage für alle Autoren geben kann, die den Verlag verlassen wollen. Das ist noch sehr unklar, muss juristisch geklärt werden. Auf jeden Fall, was man sagen kann, der traditionsreiche Verlag Grasset als Literaturverlag ist definitiv tot. Das ganze literarische Programm, die wesentlichen Autoren haben den Verlag verlassen oder wollen es jedenfalls tun. Dieser Name wird noch bleiben, aber von dem Renommee ist letztlich gar nichts mehr.
Dirk Fuhrich, vielen Dank für diesen Einblick in die in Aufruhr befindliche Pariser Verlagswelt.
Straßenkritik.
Mein Name ist Andrea Schirwani, ich sitze hier in Augsburg an der Wertach und ich lese sehr gerne. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war von Emily Lockhart mit dem Titel »Solange wir lügen«. Sie hat ein Buch geschrieben über eine sehr privilegierte Familie in Amerika, die Familie Sinclair. Diese Familie bewohnt alleine eine Insel und es geht um die Beziehung der Töchter zum Vater und der Enkelkinder vom Vater und um die Macht des Großvaters gegenüber den Töchtern und den Enkelkindern. Und es ist sehr spannend. Und es hat ein sehr überraschendes Ende. Ich kann es nur empfehlen. Also ich war sehr angetan von dem Buch.
Andrea Schirwani liest in Augsburg den Roman We Were Liars, Solange wir lügen, von Emily Lockhart, erschienen als Taschenbuch im Ravensburger Verlag in einer Übersetzung von Alexandra Raag. Literaturkritiker Dennis Scheck teilt ja oft ordentlich aus, aber seit er Sophie Passmann, Ildiko von Kürti und Elke Heidenreichs Bücher in seiner Sendung druckfrisch in die Tonne getreten hat, da muss er auch ganz schön einstecken. Sogar der Pen Berlin hat das gestern in einer Meldung eingeräumt und nochmal darauf hingewiesen, dass Bücher von solchen Debatten leben und aber jetzt hoffentlich die Redaktion von druckfrisch nicht unter dem Druck einknickt und sogar die ganze Sendung einstellt. Ob Dennis Scheck dazu vielleicht auch was gesagt hat, wir haben eine junge Redaktionskollegin gebeten, mal nachzuschauen in einem digitalen Workshop, den Scheck anbietet, unter dem Motto, warum landen so viele Bücher in der Tonne? Marilena Behrens, worum ging es da eigentlich genau?
Ja, vielleicht vorweg ist Workshop oder Kurs fast ein zu großes Wort für das, was es ist. Im Grunde genommen sind es 7 Videos auf der Plattform BookTok von Korrektiv, in denen Scheck ja erzählt, was er eigentlich unter Literaturkritik versteht und natürlich auch, wie er arbeitet. Er sagt, er bekommt rund 3000 Neuerscheinungen pro Jahr zugesendet und da ist es natürlich spannend, wie wählt er die aus, welche liest er, welche nicht. Und ja, trotzdem geht es in diesem Workshop, in diesem Kurs nicht um eine konkrete Buchkritik, sondern ich würde sagen vielmehr um Dennis Schecks Selbstverständnis. Er bezeichnet Literaturkritik als ja, Stiftung Warentest, so nennt er das, ein Korrektiv zwischen Markt und Publikum.
Man sollte sich über die Konsequenzen des Tuns im Feuilleton vielleicht keine allzu großen Illusionen machen. Aber wir haben durchaus, wir Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker, eine Funktion als Gatekeeper. Nämlich, dass wir die Aufmerksamkeit richten auf die Bücher, die unserer Meinung nach im Mittelpunkt stehen sollen und weniger auf die Bücher, die jetzt mit den großen Trommelwirbeln der PR-Agenturen da nach vorne getragen werden sollen.
Ja, letztlich geht es im Kurs natürlich auch trotzdem darum, was Scheck unter guter Literatur versteht.
Wie ist das jetzt, wenn so eine junge Frau wie du noch frisch im Literaturbetrieb, wenn dann so zwei reife Herren, denn da war ja auch noch Kurt Schnibben dabei, das so anbieten, über Literatur auf diese Weise nachzudenken? Wie hast du das so wahrgenommen oder erlebt?
Also erstmal habe ich versucht, da möglichst ja frei von Vorurteilen ranzugehen und es weniger unter dem Aspekt Alter und Geschlecht zu bewerten, den Kurs, sondern eher als ja, Perspektiven auf den Literaturbetrieb. Aber klar ist natürlich, Scheck kommt aus einer anderen Zeit, aus einem etablierten Feuilleton, aus einer etablierten Feuilleton-Tradition. Und da ist es durchaus so, dass wir sicherlich Dinge anders oder unterschiedlich sehen. Aufgefallen ist mir beispielsweise, wo ich nicht ganz so mitgehen würde, als Scheck sagte, dass er in der Politik ein großer Fan der Demokratie sei und in der Kunst das allerdings ja für verhängnisvoll halte. Und da habe ich gedacht, ich sehe das eher positiv, dass beispielsweise der Literaturbetrieb pluraler geworden ist, gerade auch durch soziale Medien, wo ich unter anderem viel Inspiration finde, welche Bücher ich lese. Und deswegen ja, hat es in mir so ein wenig den Eindruck erweckt, als würde Scheck ein System verteidigen, dem er ja angehört, was so ein klein wenig gerade an Macht vielleicht verliert.
Und hat denn jetzt diese Debatte, die es da gab zwischen Ildikó von Kürti, Passmann, Heinrich und eben Dennis Scheck, die war ja letzte Woche sehr präsent. Hat das auch so deinen Blick nochmal verändert darauf?
Ich würde sagen, es hat ihn geschärft, vor allem dadurch, dass der Kurs nochmal das Selbstbild von Scheck einfach präzisiert hat. Insofern, als dass Scheck immer wieder wiederholt hat, dass er sich als Person sehe, die das Werk steht im Vordergrund und nicht die Person in der Bewertung. Deswegen sei es ihm wichtig auch, dass das Geschlecht keine Rolle spiele bei der Literaturkritik. Wenn man sich jetzt allerdings eben seine Kritik anschaut, genauer, und das hat ja auch unter anderem die Auswertung der Zeit ergeben, dann sieht man, dass er doch signifikant häufiger Bücher von Autorinnen, also von weiblichen Autorinnen, kritisiert, in die Tonne tritt und weniger die von Männern. Und auch im Sprachgebrauch wird es spannend, da geht er zwar auch männliche Autoren doch recht harsch an, wenn er sie beispielsweise ein Fitzek als talentlos bezeichnet. Aber bei Sophie Passmann beispielsweise hat man gesehen, da geht es dann doch auch zum Teil an die Person heran. Da sieht man einen Unterschied. Und mir ist ein Widerspruch aufgefallen. Er sagt nämlich, dass er, und da gehe ich mit, dass gute Literatur vor allem auch es schafft, einen aus der Bubble herauszuholen, aus der eigenen Bubble und die Perspektiven zu öffnen. Und bei mir ist aber gleichzeitig der Eindruck entstanden, dass er bestimmte Perspektiven, gerade von weiblichen Lebensrealitäten, wie sie beispielsweise in Genres wie New Romance häufig auftauchen, doch überdurchschnittlich oft abwertet. Und deswegen hat sich jetzt im Nachhinein, nach dem Kurs, für mich weniger die Frage gestellt, ob Dennis Scheck sexistisch ist, sondern eher, ob er seinem eigenen Anspruch an Offenheit und Perspektivvielfalt gerecht wird.
Und gab es denn irgendwas, wo du denkst, ach, das, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen, was du quasi so mitnehmen konntest?
Trotz aller Kritik, ja, auf jeden Fall habe ich einiges mitgenommen, gerade was meinen eigenen Blick auf das Lesen betrifft. Und zwar sagt Scheck, dass er es für sehr wichtig hält, den eigenen Geschmack aktiv zu kultivieren und das am besten in jedem Genre. Und da habe ich gemerkt, dass ich doch den ein oder anderen blinden Fleck habe. Ich lese beispielsweise selten oder eigentlich ehrlich gesagt fast nie Science Fiction oder Fantasy. Und vielleicht mache ich es mir damit ein bisschen zu einfach. Darüber hinaus finde ich spannend, das hatte ich gerade schon kurz erwähnt, dass Scheck sagt, dass Literatur es schaffen sollte, einen aus der eigenen Bubble eben herauszuholen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich mich darin sehr wiederfinden kann oder habe noch mal besser verstanden, weshalb ich beispielsweise das Blutbuch von Kim de Lorison, als ich es damals gelesen habe, für sehr gut befunden habe, gerade weil es mich in eine andere Welt entführt hat. Und Abschließend vielleicht, was ich für die Kritik mitnehme, ist, dass es eben nicht die eine Formel gibt, um Bücher zu bewerten, sondern dass jedes Buch auch seine eigenen Maßstäbe mitbringt. Und dass es eher als Literaturrezensentin darum geht, viel möglichst zu lesen, unterschiedlich zu lesen. Deswegen habe ich es jetzt als Anstoß, sehe ich es, doch vielleicht Fantasy nochmal eine Chance zu geben.
Also durchaus anregen. Marilena Behrendt hat sich für uns einen Workshop mit Dennis Scheck angeschaut. Vielen Dank.